Ja, liebe Geschwister im Herrn und liebe Gäste, ich habe es zwar gemeint, ich bin der Zweite, aber ja, mache ich den Ersten. Beim Lesen von einem Buch vom Pfarrer Wilhelm Busch, eines seiner vielen Bücher, hat mich eine Passage dazu bewogen, mir Gedanken zu machen für mich selber. Und ich habe mir das dann aufgeschrieben und trage es euch einzeln mal vor. Es geht ums Beten, Gedanken zum Beten. Nun, was ist Beten? Es ist ein Sprechen oder Hinwenden zu Gott, laut in Worten oder Gesang oder leise in Gedanken. Zu welchem Gott ist noch völlig offen? Aus dem Wort beten. Auch irgendwelche unzivilisierten Stämme beten. Zum Manitou, zum großen Gott, irgendwie diffus. Aber sie beten. Und wer betet? Beten tun Menschen, die eine Obrigkeit, einen Gott anerkennen und achten. Oft nur vage und selbstgestrickt. Und wann beten sie? Wenn sie dieser Obrigkeit, diesem Gott, etwas mitteilen möchten. Bitten oder danken oder preisen. Also, ist besser. Nicht selten erst in großer Not. Die Begebenheit, die ich gelesen habe aus dem Buch, ist folgendermaßen. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat das gepredigt oder verkündigt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also muss man vor Augen halten mit seiner Wortwahl, was er hat. Das ist das unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, dass sie die Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Der berühmte Schriftsteller Franz Werfel hat einen Roman geschrieben mit dem Titel »Der veruntreute Himmel«. Darin sagt er einen Satz, der mir nachgeht, solange ich mit Menschen zu tun habe. Der Satz lautet, das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Mit metaphysisch bezeichnet man die ewigen Dinge, die auch wirklich, aber eben in einer anderen Dimension sind. Man kann auch sagen, die anerzogene Unfähigkeit zu beten. Die metaphysische Verdummung, dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Radio, Fernsehen, Geschwätz, Propaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn, Terror in Fabriken, bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und dass man mit ihm reden kann. Kann man mit Gott reden? Man könnte, wenn man nicht verdummt worden wäre, durch 100 Jahre Geistesgeschichte. Ein 16-jähriger Junge erzählte mir von einem erschütternden Erlebnis, das er hatte, als er in den Krieg eingezogen wurde. Über seine Batterie, das ist eine militärische Einheit von mehreren Geschützen, etwa wie eine Kompanie, über seine Batterie war ein Bombenangriff niedergegangen. Als er als Erster aus dem Bunker kommt, findet er einen Mann, dem der Leib aufgerissen ist. Er will ihm helfen. Da sagt der Mann zu ihm, ich muss sterben, da brauchst du nicht mehr zu helfen. Ich brauche nur noch einen, der mit mir beten kann. Junge, bete mal. Da antwortete der Junge, ich habe in der Hitlerjugend fluchen gelernt, aber nicht beten. Oh. Und dann holt er den Hauptmann. Der Hauptmann kniet sich nieder und sagt, was willst du, Kamerad? Hauptmann, ich muss sterben. Beten Sie mit mir. Himmel, ruft der Hauptmann, beten kann ich nicht. Und dann holt der Hauptmann einen Oberleutnant. Und schließlich stehen diese drei gestandenen Männer da, die sich einen Stiefel darauf einbilden, was sie doch für Kerle sind, die jeden dreckigen Witz erzählen können, die fluchen können. und nicht einer kann beten. Nicht einmal ein einfaches Vaterunser kriegen sie heraus. Der Junge sagte mir, ich habe dagestanden und mir gedacht, wenn ich aus dem dreckigen Krieg herauskomme, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich irgendwo hingehe, wo ich das Beten lernen kann. Ich möchte nicht so elend verrecken wie dieser Mann. Sehen Sie, das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generaldirektoren bin oder bei Arbeitern. Der eine ist zu klug zum Beten und der andere steht unter dem Terror des Freidenkertums. Wir können es nicht mehr. Und das ist allerdings eine beachtliche Katastrophe, was der gescheite Franz Werfel die metaphysische Verdummung nennt. Ja, viele von uns werden sich schnell erinnert haben, die Geschichte aus dem Buch Jesus, unser Schicksal. Das Buch ist weit verbreitet und bekannt. Wer es aber nicht kennt, für den erkläre ich kurz. Wilhelm Busch war im Ersten Weltkrieg junger Leutnant und kam durch ein schreckliches Kriegserlebnis zum Glauben. Später wurde er Pastor in der evangelischen Kirche. Er lebte den Zweiten Weltkrieg als Arbeiter und Jugendseelsorger in Essen. Wie wir hier sehen, brauchte auch dieser so bekannte und geachtete Prediger Wilhelm Busch einen gehörigen Stups des Schreckens und der Not, um den wirklichen, allmächtigen Gott zu suchen. Es gibt einen gelegentlich benutzten Spruch oder Sprichwort, und es lautet: Jetzt können wir nur noch beten. In der Welt meist resigniert, bei Gläubigen bittend und flehend. Ich habe diesen Spruch erlebt, nicht bloß einmal, zuletzt von einem Arzt, von einem Betriebsarzt, anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls von einem Kollegen, der nachher mehr tot als lebendig war. Jetzt können wir nur noch beten. Die Ärzte wussten nicht mehr so richtig Rat. Wir haben ja jetzt in der Gemeinde auch einen aktuellen Fall. Die Leute, vor denen der Arzt das gesagt hat, das waren ungefähr doppelt so viele wie hier, und da waren vielleicht einer oder zwei Gläubige. Woher kommt es, dass selbst Ungläubige sich für Atheisten haltende Menschen dann doch solchen Ausspruch benutzen? Im Prediger 3,11 finden wir eine Antwort. Und da heißt es: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tat oder das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich darf nochmal wiederholen, das Mittelstück von dem Vers: Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Jeder Mensch, und wenn er es noch so sehr leugnet und zur Seite schiebt, jeder Mensch weiß instinktiv, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Oder befürchtet es. Oder aber sieht freudig entgegen. Je nach Glaubenslage. Nehmen wir eine Konkordanz oder wer die Bibel digital im Computer hat oder vielleicht sogar am Handy heute auf dem Smartphone und suchen das Wort Ewigkeit, so finden wir eine ellenlange Liste. Die gesamte Bibel ist durchsetzt von diesem Wort Ewigkeit. So absolut lebensnotwendig ist die Kenntnis von der Ewigkeit. Unkenntnis darüber beschert den Menschen Unruhe, Angst, zum Schluss sogar Panik. Ich habe das gesehen, ich habe es selber gesehen. Kenntnis und Gebet im Glauben, dagegen Ruhe, Frieden und Geborgenheit. Auch das habe ich gesehen. Ich habe mit der Helga einen Ältesten 7 Wochen begleitet, die letzten 7 Wochen seines Lebens. Er hat gesagt, obwohl er viele Schmerzen hatte, obwohl er kaum sprechen konnte, hat er zu Helga gesagt: ich komme nicht mehr heim, ich bin nahe beim Herrn, und hat dabei gelächelt. Und hat, solange er reden hat können, dem Krankenhauspersonal ein Wort Gottes erzählt. Unser Herr im Himmel fordert uns liebevoll auf, zum Beispiel im Psalm 50,15. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ihr erinnert euch, ich habe vorher gesagt, vom Beten. Das Wort Beten sagt noch nicht aus, zu wen? Zu wem? Zu welchem Gott? Irgendein Gott? Nein, da steht's. Der Gott der Bibel. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir müssen aber nicht warten bis zur Not. Wir dürfen ihn schon in guten Zeiten in unserer Jugend suchen. Er fordert uns mehrfach dazu auf, zum Beispiel 2. Chronik 15,2. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so verlässt er auch euch. Oder im Jeremia 29, 13, 14. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Oder noch ein Beispiel, Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Diese wenigen Beispiele sollen genügen. All diese gütigen Verheißungen liegen aber am Beten. Lasst uns Zeugen des Gebets sein in unserem täglichen Lebensumfeld, mit Liebe und Sanftmut und Weisheit. Eine Glaubensschwester aus dem hohen Norden, Friesland, Rauderfehn, hat uns einmal nach Aibling, wo ich vorher war, hat uns nach Aibling einen Spruch geschickt auf dem Lesezeichen, auf dem Eimerkerl. Und da steht drauf: Das Evangelium sollte man den Menschen hinhalten wie einen wärmenden Mantel, in den sie hineinschlupfen können. Nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen. Es ist recht bildlich, der Spruch, schon fast plastisch. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist. In Liebe und Sanftmut. Am Ende des Buchauszugs habe ich noch ein paar eigene Gedanken angefügt. Für mich. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ja, ich muss ein bisschen näher rangehen, weil Sehkraft ist nicht so. Wie sieht es bei uns aus? Können wir beten? Lernen wir unsere Kinder das Beten? Auswendig gelernte Verse aufsagen ist nicht beten. Hände falten und auf die Fußspitzen schauen ist nicht beten. In einer Kirche dem Pfarrer zuhören ist nicht beten. Wir haben volle Verantwortung für unsere Kinder und werden todsicher dafür gerade stehen müssen. Noch ist es Zeit. Noch ein letzter Ausspruch aus der Heiligen Schrift, aus dem Jakobus 5,16. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein Vers, den sicher alle kennen von uns. Beten wir zu dem einzigen lebendigen Gott der Bibel, dass er uns führt, Gerechte zu werden, Gerechte zu bleiben und unser Gebet im Herzen ernstlich ist. Amen.
Lieben, ich möchte euch auch ein paar Gedanken weitergeben. Und mein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist Arbeiten von Herzen als dem Herrn. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe einen Arbeitsplatz, der in dem ich schon länger stehe, einen Beruf, in dem ich schon länger tätig bin. Und irgendwie, ja, habe ich festgestellt, ich bin nicht immer mit der gleichen Freude dabei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt auch die meisten von hier einen Arbeitsplatz oder einen Studienplatz, eine Schule, die man besucht. Andere Leute, die vielleicht es schon hinter sich haben. Aber ja, mir ist es aufgefallen, dass ich nicht immer die gleiche Freude habe, wenn ich in die Arbeit gehe. Und bin dann auf eine Bibelstelle gestoßen, die letzten Tage, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und ich mich gefragt habe, wieso ist es, was ist da für ein Grund? Einen wirklichen Grund habe ich nicht gefunden. Ja, kann sein, ein bisschen man fühlt sich gesundheitlich nicht so wohl oder man macht es schon länger und macht sich vielleicht auch nicht so wirklich Gedanken darüber. Man kann es vielleicht nicht mehr so richtig schätzen. Man versteht sich mit den Arbeitskollegen nicht ganz oder was auch immer sein mag. Ihr könnt vielleicht bei euch hineinschauen und wisst, warum ihr mit großer Freude morgens aufsteht und in die Schule oder in die Arbeit geht oder warum ihr es vielleicht nicht tut. Und wenn wir was finden, dann sollten wir darüber einfach mal nachdenken. Und ich möchte dazu einfach diese Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, 5 bis 8 vorlesen, die mir da begegnet sind und über die ich mir da ein paar Gedanken gemacht habe. Da schreibt der Schreiber, der Paulus, zu Sklaven. Ja. Da heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Ja, und als ich dies so nachgelesen habe, dachte ich, ja, das ist ein Spiegel für mich selber. Ein Spiegel für mich. Auch wenn ich keinen wirklichen Grund gefunden habe, dass ich da nicht immer wirklich bewusst und mit Freuden an die Arbeit gehe, sollte ich mir es bewusst machen, warum ich in die Arbeit gehe und gibt es da einen Grund, der mich davon abhält, dass ich das auch bereinigen kann. Vielleicht ist es ja bei euch ganz anders wie bei mir. Das wäre schön. Vielleicht könnt ihr mir auch einen Tipp geben, wie ihr das macht. Da würde ich gern das auch anhören und mir auch annehmen. Hier schreibt er zu Knechten oder zu den Sklaven, die im Haushalt, im Altertum, in diesem Hauswesen, im Altertum ganz dazugehörte. Aber wir wollen hier anstelle dieses Sklaven einmal Arbeitnehmer einfügen. Ja? Heutzutage gibt es keine Sklaven mehr, aber wir sind auch in einem Arbeitsverhältnis und haben diesen Dienst zu tun. Aber wenn wir uns mal kurz anschauen, die Sklaven, die damals, zu denen Paulus damals schreibt, in welcher Situation die sich befunden haben, dann müssen wir feststellen, diese Sklaven, die auch Christen waren und ihren Dienst getan haben, die aufgefordert worden sind, das mit Freuden zu tun, gehorsam zu sein. Diese Sklaven waren immer in diesem Dienst ihrer Herren. Sie bekamen dafür kein Geld, keinen Lohn. Sie haben auch keinen Urlaub bekommen. Sie haben auch kein Dankeschön dafür bekommen. Diese Menschen mussten Tag ein, Tag aus immer zur Verfügung stehen. Sie wurden nicht wie Menschen behandelt. Und sie mussten auch alles tun, was ihre Herren von ihnen verlangt hat. Das war ihre Aufgabe, ihren Herren zur Verfügung zu stehen, wann immer er sie gebraucht hat. Und diesen Sklaven, diesen Knechten, denen schreibt Paulus: Gehorcht euren Herren. Vielleicht ist es diesen Menschen gefallen, dieser Aufforderung nachzukommen. Wenn ich meine Situation, meinen Arbeitsplatz und meine Situation anschaue, das ist was ganz anderes. Ist überhaupt nicht zu vergleichen mit deren Arbeitssituation. Ich habe einen Arbeitsplatz und habe einen Vertrag bekommen, ja, wo festgelegt worden ist, was meine Arbeit sein soll, wann ich diese Arbeit zu verrichten habe und ja, wann auch wieder Schluss ist. Ja. Was ich dafür bekomme, ist auch festgelegt. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Rechte und Pflichten, die zum Einhalten sind. Und das ist alles festgelegt. Und hier schreibt er: Seid gehorsam. Wir sollen gehorsam gehorchen meinen Vorgesetzten und diesem Vertrag, den ich da unterschrieben habe, dass ich das auch so ausführe, gewissenhaft. Und seit dem Sündenfall nimmt der Mensch nur widerwillig Anweisungen von anderen an. Könnt ihr das irgendwie bestätigen? Und das auch nur, wenn er dafür eine entsprechende Belohnung bekommt oder auch Androhungen oder Strafen, die ihn dazu verpflichten, dann tut man das, weil man es muss. Ich habe da ein Beispiel, und zwar unsere Kinder, die sind jetzt niemand hier, die werden immer wieder aufgefordert, auch mitzuhelfen im Haushalt. Als sie kleiner waren, ging das irgendwie leichter. Dann hat man ihnen gesagt, was sie zu tun haben, und das haben sie getan. Jetzt sind sie größer, dann meint man, sie müssten es jetzt wissen, was zu tun ist. Aber auch jetzt, wenn sie eine klare Anweisung bekommen, das und das hast du zu tun, und das hast du, bis wann sie es auch zu tun haben, dann kann ich nicht wirklich davon ausgehen, dass sie es machen. Wenn sie dann wieder eine Belohnung bekommen, dann ist die Motivation wieder größer. Oder muss man konsequent sein und sagen, hier, das solltest du machen, hast es nicht gemacht, jetzt dass es das nächste Mal klappt, müssen wir einen anderen Weg uns überlegen. Mein Arbeitgeber gibt mir genau vor, wann ich in die Arbeit zu sein habe, was meine Aufgaben sind, die ich zu erledigen habe. Er gibt mir einen Lohn dafür. Es ist festgelegt worden. Und ich habe dafür auch ein Ja gehabt und habe das unterschrieben. Und so ist dieser Vertrag zustande gekommen. Das ist jetzt schon bald 20 Jahre her. Ich habe ihn nicht mehr rausgenommen und habe auch nicht mehr nachgelesen. Aber das gibt mir jeden Tag das vor, was meine Aufgabe da ist. Aber der Mensch möchte grundsätzlich sein eigener Herr sein. Er möchte das tun, was ihm gefällt und Spaß macht. Ein Selbstständiger kann das vielleicht leichter tun. Und darum muss uns das Wort Gottes immer wieder zum Gehorsam auffordern. Gott zeigt uns in seinem Wort, wer er ist und wer wir sind. Wenn wir das begreifen, dann werden wir eine neue Einstellung zu diesem Gehorsam finden. In 1 Timotheus Kapitel 6, Vers 1 heißt es, dass die Knechte unter dem Joch ihren Herren alle Ehre würdig erachten sollen. Das heißt, Ehren in dem, was ich tue. Und warum sollen wir das tun? Damit nicht der Name Gottes und seine Botschaft, das Evangelium, verlästert werde. Von unseren Mitmenschen und den Arbeitskollegen. Ehren heißt, Respekt und Höflichkeit meinem Vorgesetzten entgegenzubringen, Anweisungen zu erledigen, ohne Murren. Und gewissenhaft, denn dafür bin ich auch eingestellt und kriege meinen Lohn. In Titus Kapitel 2, Vers 9 heißt es, die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren untertan zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre, die unseres Heilandes Gottes ist, zieren in allem. Das ist unsere Aufgabe. Also Unterordnung, Treue, Gehorsam eines Arbeitnehmers, der Christ ist, wird auf sich aufmerksam machen und ist ein positives Vorbild für bei seiner Arbeit. Dies wird gesehen. Und das wird unseren Herrn und unseren Gott, dem wir dienen, zieren. Es wird ihn schmücken. Er wird dadurch geehrt, durch mein positives Verhalten. Das muss uns bewusst vor Augen sein, immer wieder. Sonst kann es leicht sein, dass ich mich auch anders verhalte. Dass ich immer wieder zu spät in die Arbeit komme oder hektisch da herumlaufe oder unzufrieden bin, den anderen, meinen Arbeitskollegen, immer wieder die Schuld gebe für mein Versagen und so weiter. Und das wird meinen Herrn nicht ehren und ich werde da kein positives Vorbild sein. Letzten Tage kam ein Vorgesetzter, ein Arbeitskollege, der jetzt ein Vorgesetzter ist, zu mir und hatte nochmal nachgefragt, wie ich eine Sache gemeint habe. Es ging darum, wie weit wir da mit der Versorgung sind und was noch zu machen ist. Und das habe ich dann auch weitergegeben. Aber anscheinend hat er das nicht ganz verstanden, wie ich das gemeint habe. Und dann hat er mich in der Frühstückspause, kam er zu mir und hat nochmal nachgefragt, wie hast du das denn gemeint, Hans? Und dann habe ich es ihm nochmal erklärt. Und ich glaube, dass er es auch verstanden hat. Aber ich habe mich nachher danach gefragt und habe gesagt, wieso hat er das damals nicht verstanden? Ja, habe ich ihn nicht ernst genommen? War eine gewisse Ironie dahinter? Aber irgendwas war da, er ist noch nicht so lange da, er ist ein halbes Jahr da, aber er kennt mich, wir kennen uns noch nicht so richtig gut. Ja? Und er konnte mich nicht einschätzen in dieser Sache, die ich ihm gesagt habe. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann bin ich ein paar Stunden später bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, was ich von ihm denke, was ich von ihm halte, ja? Weil er mich nicht kennt. Und dann habe ich ihm gesagt, Tim, ich schätze dich als Kollegen und auch als Arbeit, als Vorgesetzten und als Techniker, weil er doch wirklich ein guter Techniker kann, von dem man auch einiges lernen kann. Und habe ihm das dann einfach so weitergegeben und dann hat man es richtig gemerkt, ja, dass es ihm gut getan hat. Ja, sich bedankt hat und sagt, ja, ey, toll, super, damit hat er irgendwie nicht gerechnet, dass es von mir kommt. Und in 1 Petrus Kapitel 2, Vers 13, da heißt es, ordnet euch aller mit menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherr oder dem Statthalter, den örtlichen Behörden, die von der Regierung eingesetzt werden. Auch dieser Obrigkeit sollen wir uns unterordnen. Das gilt auch, wenn ich nicht immer mit allem einverstanden bin, was so beschlossen wird. Denn in 1 Petrus Kapitel 2, Vers 18 heißt es, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade bei Gott, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das ist eine gewaltige Herausforderung für uns, dass ich aus eigener Kraft nicht hinbekomme. Dazu brauche ich Gottes Hilfe und seinen Beistand. Auch in dieser Hinsicht wird uns Christus als Vorbild genannt. Denn im Vers 21 in diesem Kapitel 2 des Petrusbriefes heißt es, denn auch Christus hat für uns gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat und auch keinen Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern dem übergab, der gerecht richtet. Das heißt aber nicht, dass wir alles tun können, was von uns verlangt wird. Denn wenn mein Vorgesetzter mir vorschlägt oder von mir verlangt, ich soll da irgendwas sagen, dass das nicht stimmt, ja, dass er von mir verlangt, dass ich lügen soll, dann darf ich es nicht tun. Oder wenn ich eine Rechnung schreiben soll, die zu seiner Gunsten ist und nicht stimmt, eine falsche Rechnung ist, dann darf ich es bestimmt auch nicht tun. Und warum? Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich muss das tun, was Gottes Wort mir sagt und ich von ihm weiß. In 1. Timotheus 6, Kapitel 6, Vers 4, schreibt davon, dass diejenigen, die sich der Autorität Gottes und seinem Wort, der gesunden Lehre unseres Herrn Jesus Christus, nicht zuwendet und gehorcht, wird als ein Aufgeblasener, als ein Kranker, der sich mit Streitfragen und Wortgezänken auszeichnet. Diese Anweisungen gelten für alle Christen, die den Herrn Jesus angenommen haben. Ob er jetzt Schüler ist in der Schule oder ein Student, ob er ein Arbeitnehmer oder auch ein Selbstständiger ist, wir haben diese Anweisungen und sollen uns darin fügen. Wir stehen vor unserem Herrn und müssen diesem Herrn, diesem Gott auch Rechenschaft ablegen. Ich dachte an eine Begebenheit, an eine Geschichte aus der Bibel, die uns im Philemon-Brief steht, niedergeschrieben steht, die handelt von einem Sklaven. Ein Sklave, der von seinem Herrn weggelaufen ist, der eine Gelegenheit genutzt hat und ist abgehauen, weil es ihm nicht gepasst hat. Und das ist irgendwie auch gut zu verstehen. Ich möchte diesen Brief, den Paulus dem Philemon schreibt, vorlesen. Und zwar, der steht im Philemon-Brief in die Verse 8 bis 21. Da heißt es: Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Denn du, wenn du mich nun für einen Gefährten hältst, so nimm ihn auf, wie mich. Wenn er dir aber irgend Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Dieser Onesimus, der da geflüchtet ist, nach Rom gekommen ist, dieser Sklave, da untertauchen wollte, trifft auf den Paulus. Dieser Paulus, der befand sich in Gefangenschaft, hatte aber seine eigene Wohnung, Mietwohnung, wo er von dem Soldaten bewacht war. Aber er konnte die Menschen, die zu ihm gekommen sind, aufnehmen. In dieser Wohnung, er konnte ihnen das Evangelium sagen. Jetzt trifft dieser Sklave Onesimus, der geflüchtet ist, der desertiert ist von dem Philemon, trifft er auf diesen Paulus. Wie er dazu gekommen ist, ob er ihn schon früher gekannt hat, das wissen wir nicht. Ich nehme es an, weil der Paulus doch ein gut Bekannter und ein Freund und Bruder vom Philemon war, dass er ihn vielleicht gekannt hat. Aber er kommt hin und trifft auf diesen Paulus und wird mit dem Evangelium konfrontiert. Hört das Evangelium und nimmt es an und wird Christ. Und nun ist es so, dass dieser Paulus ihn nicht einfach nur da wieder laufen lässt und es in seinem Schicksal überlässt, sondern er ist bemüht, dass dieser junge Mann wieder zurückkommt zu seinem Herrn. Ist ihm sehr bewusst, was das für diesen Sklaven bedeuten kann. Denn er hätte auch ihn sein Leben kosten können. Dieser Onesimus, der Christ geworden ist, der ist auch dazu bereit, zurückzukommen zu seinem Herrn. Und dieser Onesimus, der Nützliche, bedeutet der Nützliche, dieser, der dem Philemon ein unnützer Knecht oder Sklave gewesen ist, der sollte jetzt ihm irgendwie ein Nützlicher werden. Und es war es Paulus sein Wunsch und er hat es auch angenommen. Was wie es auch immer ausgegangen ist, als er zurückgekommen ist zu diesem Philemon, das wissen wir nicht. Aber eins können wir daraus lesen. Und zwar, wir sehen hier in diesem Abschnitt, dass der uns zeigt, dass es in Christus immer eine Möglichkeit gibt zur Umkehr und zur Versöhnung. Wenn dieser Onesimus kommt zurück und als Christ, sein Herr war auch ein Christ und der sollte ihm aber auch, war der Wunsch des Paulus, dass er ihn auch wieder annimmt als einen Bruder, als einen Knechten, der ihm nützlich ist und bittet um eine Chance. Und wir sehen darin, wie Gott das lenkt und diesen Weg, diese Sklaven führt, der da in Rom diesen Paulus findet in seinem Gefängnis und dass er dieses Evangelium auch hört. Und es zeigt uns auch die Macht des Evangeliums, auch über die Entfernung und über die Grenzen hinweg. Das verändert und einen neuen Menschen macht. Sie zeigt uns auch die Bedeutung einer vertrauenswürdigen Mentorenbeziehung. Denn diesem Paulus war es wichtig, diesen jungen Mann nicht zu begleiten und ihm wieder zurückzuführen und ihm die Chance zu geben, dass er wieder aufgenommen wird. Aber sie appelliert auch an unseren Sinn von Menschlichkeit und Brüderlichkeit in Christus und bewegt uns, die Unterdrückten aufzunehmen und ihnen zu helfen und dabei alle Vorurteile beseitigen. Und sie zeigt uns auch, dass Menschen sich durch Jesus verändern können. zum Positiven. In welcher Situation wir jeder Einzelne uns hier in diesem Saal befinden, in welchem Verhältnis wir stehen zu unserer Arbeit oder das Verhältnis zu unserer Arbeit, das weiß jeder Einzelne. Aber ich wünsche mir und uns, jedem Einzelnen, dass wir darüber nachdenken und dass wir ja diese Arbeit, die wir tun, ob es auch zu Hause ist, im Haushalt, in der Familie, in der Küche, in der Schule, dass wir diese Arbeiten, die wir tun, dass wir sie wirklich vor dem Herrn tun und zu seiner Ehre tun. Und das wünsche ich euch und auch mir, dass es uns das gelingt und dass wir es wirklich bewusst tun zu seiner Ehre. Und er möge uns auch die Kraft und auch das Gelingen dazu schenken.